Wie komme ich an Reichweite im Internet? Und welche Verantwortung habe ich eigentlich als Influencer? Du weißt es nicht? Er schon. Dirk Hildebrandt ist Diplom-Medienwissenschaftler, Podcast-Profi und Buchautor. Und er zeigt dir, wie es geht in Lebenslang mit Cloud-Verwahrung. Über Haltbarkeit und Reichweite von Worten im Internet.
Lebenslang mit Cloud-Verwahrung, so heißt der Podcast. Ja, ich hoffe, ihr habt ihn schon das ein oder andere Mal gehört. Schaut gerne mal in der Playlist durch. Da gibt es die ein oder andere interessante Folge, aber natürlich nicht so interessant wie die Folge heute. Das liegt an meinem Gast. Jens Freiter ist da. Jens Freiter, hallo.
Hallo Dirk. Schön, dass du mich empfängst.
Jens Freiter ist im Grunde ja der Mitbegründer von HolidayCheck. HolidayCheck kennt jeder von uns, hat im Grunde ja die Internetreisen revolutioniert und dieser Mann hatte großen Einfluss daran. Gleichzeitig ist er Investor für Startups, er ist Berater für Startups, er ist Berater für alles eigentlich. Also wenn ich eine Frage habe, frage ich Jens.
Kann dir auch die Uhrzeit sagen, wenn du möchtest.
Ja, ja. Siehst du. Wie viel Uhr ist es? Jens, du weißt ja, lebenslang mit Cloud-Verwahrung, es geht so ein bisschen natürlich um das, wie sich unsere Welt verändert in Bezug auf Digitalisierung, in Bezug natürlich auch auf KI-Transformation. Es ändert sich ja super viel in unserem Leben und ich möchte mit meinem Podcast so ein bisschen diesen Aspekt beleuchten, dass unser Leben zwar endlich ist, aber die Dinge, die wir in unserem Leben in die Öffentlichkeit tragen über diese Kanäle, irgendwie nicht endlich erscheinen, sondern wir eventuell ewig leben, weil ein Post vom Dirk in Badehose mit 18 am Baggersee eventuell noch im Netz ist, während der Dirk schon Jahrhunderte tot ist. Also dramatisch ausgedrückt. Was denkst du darüber, wenn ich so einen Satz sage? Also jetzt bitte nicht auf die Badehose eingehen, sondern auf alles andere.
Ja, natürlich. Ja, also natürlich hast du im Prinzip recht. Ja, das ist alles irgendwie verfügbar. Ja, aber wenn das wirklich so ist, wo sind meine alten MySpace-Bilder? Ja, das ist eine große Frage. Ich finde die nicht, ich finde die auch nicht im Netz. Also im Prinzip ist das wahr, nur es wird jeden Tag so unglaublich viel Content erzeugt, ja, dass wahnsinnig schnell irgendwelche Sachen dann wieder hinten wegfallen. Und Sachen, die nicht angeklickt werden, Sachen, die nicht angeschaut werden, die verschwinden dann irgendwo und tauchen nie wieder auf.
Also würdest du schon sagen, aufgrund der Menge der Daten und aufgrund des großen Mülls zwischendurch, dass niemand genau sucht, wird es verschwinden unter dem großen Müllberg?
Ganz genau, ganz genau. Also dein Badehosenbild wird irgendwann unter 50 Trillionen Badehosenbildern verschwinden und das Ding zu finden, ist fast unmöglich. Ja. Es gibt natürlich immer noch Möglichkeiten und ich weiß zum Beispiel, dass heutzutage Personaler, wenn sie jemanden einstellen, natürlich erstmal auf die Facebook-Seite draufschauen oder Instagram-Seite draufschauen, wie die sich benehmen, was die machen. Ich kenne auch 3 Dutzend Stories davon, dass irgendjemand sich krank gemeldet hat und dann hat er Partybilder aus Ibiza gepostet, ist deswegen gefeuert worden. Das ist natürlich so. Und das ist also deine Präsenz in Social Media und auch was du getan hast, das bleibt nach wie vor relevant, ja. Aber was ich vor 20 Jahren irgendwie im Internet gepostet habe, das kann man rauskramen, aber das ist echt schwer zu finden.
Vielleicht ist das auch dieser Aspekt, ne? So, man kann's, aber man muss ja nicht. Und man wird auch nicht. Ne? Das ist vielleicht dann eher auch so, wo man einmal mal fünfe gerade sein lassen könnte, je nachdem, wie man mit Datenschutz selber umgeht. Es ist sehr spannend. Ich habe mir eine Meta-Quest Virtual Reality Brille gegönnt. Sehr interessant, wirklich. Also ist natürlich manchmal grafisch noch totaler Quatsch, aber manchmal auch richtig gut. Also ich bin sehr begeistert, nicht im unternehmerischen Umfeld, sondern eher so Partyspaß für die ganze Familie mit auf dem Fernseher und so, haben wir gestern noch zusammengesessen. Lustig fand ich den Aspekt, wo es darum ging, dass ich mein Wohnzimmer ausmessen sollte, wo die Gegenstände sind und dann die Möglichkeit hatte, das auch zu speichern, wie meine Wohnung aussieht. Also wie meine Wohnung und ja, da habe ich so kurz drüber nachgedacht, nee, das weiß ich nicht. Also, und es ging sogar einmal gar nicht weiter, ohne dass ich irgendwas hätte gemacht. Also, das ist schon eine Nummer.
Also schön, dass du es ansprichst, weil ich habe lustigerweise gerade gestern einen Podcast gehört von einem der wichtigsten Mitarbeiter für AGI, also für die allgemeine künstliche Intelligenz, also für die Superintelligenz, die jetzt demnächst kommen wird, so in den nächsten 10, 15 Jahren. Und der ist ausgestiegen bei OpenAI und geht jetzt ganz, ganz straff auf, wie kann man solche Sachen regulieren, was muss man tun. Und der hat gesagt, eine der wichtigsten Fähigkeiten, die du dabei bringen musst, ist zu wissen, was ist gerade State of the Art im Bereich KI. Und auch wissen, wie du dich und deine Lieben davor schützen kannst, was da passiert. Weil das ist im Prinzip heute schon möglich. Ich glaube, der Aufwand wäre jetzt relativ hoch, aber es ist im Prinzip möglich, dass jemand eine Stimme mit deiner Großmutter trainiert und deine Großmutter ruft dich dann an. Ja, und dann kann ich quasi, ich tippe das auf den Computer, was dann die Großmutter sagen soll, und die sagt das und sagt, hey Dirk, oh, ich brauche unbedingt, kannst du mir schnell 5000 Euro überweisen, ganz dringend, und so Sachen, ja, dann Deepfakes und alles Mögliche. Das sind also Sachen, für die wir uns wirklich sensibilisieren müssen und auch, wie wir mit unseren eigenen Daten umgehen. Das ist eine ganz, ganz schwierige Angelegenheit.
Das heißt, wir müssten lebenslang mit Cloud-Verwahrung eigentlich so interpretieren, dass es auch eher darum geht, in Zukunft zu wissen, was möglich ist. Ich habe ja mal so ein bisschen die These aufgestellt, dass es früher so war, wenn man eine Nachricht bekommen hat, dann ist man davon ausgegangen, dass sie richtig ist und hat sie überprüft, ob sie falsch sein könnte. Heute bin ich der Meinung, du musst überall, mit dem du konfrontiert wirst, gerade auf dem digitalen Weg, lieber erstmal davon ausgehen, dass es falsch ist und überprüfen, ob sie richtig ist. Dann kannst du zumindest nicht so viele Fehler machen.
Kennst du noch das Bild von Papst Franziskus in der Balenciaga-Jacke?
Ja.
Also ich habe das ist bei mir in der Timeline aufgeschaut und ich habe das irgendwie gar nicht richtig wahrgenommen. Ich habe es gesehen und gedacht, ja, okay, alles klar. Ja, Nutzer Balenciaga, und habe ich gesehen, dass das, oder habe ich dann gelesen, dass es gefaked war. Und dann dachte ich mir auf einmal, Moment. Also vielleicht sind diese krassen Sachen wie, was weiß ich jetzt hier, Mann im Mond oder Aliens oder sowas, irgendwie nicht das große Problem. Vielleicht ist das große Problem eher sind diese Fakes, die man irgendwie kaum bemerkt. Und da bin ich total aufmerksam geworden, eine ganze Weile lang. Und dann, pass auf, und dann kam ein Bild vom Piratenscholz. Ja, Scholz mit der Augenklappe. Und dachte ich mir, diesmal nicht, Freunde, ihr legt mich diesmal nicht rein.
Hey, dasselbe habe ich auch gedacht. Kein Spaß, dasselbe habe ich auch gedacht. Ich habe genau denselben Aspekt gehabt. Also jetzt nicht, dass ich vorher das Passwort gesehen habe, aber ich habe ja beim Scholz der Augenklappe. Das ist nicht möglich. Als ich ihn dann in der Tagesschau gesehen habe, und wie er da geredet hat, dann dachte ich so, ja, aber das zeigt eigentlich, wie schwierig es das macht, ne? Und wie wir auch versuchen müssen, mit den Dingen umzugehen. Und es ist ja am Ende so, klar, es gibt diesen Weg, dass man etwas an Informationen bekommt, dass man dann selber verarbeitet. Aber es gibt natürlich auch diesen Weg, dass man selber überlegt, naja, wie viel KI nutze ich jetzt, um nach draußen zu gehen? Sagen wir mal, ich mache ein LinkedIn-Posting, ja, und lass es durch KI machen und wie ich selber damit umgehe, ne? Weil vielleicht in 40 Jahren einer drauf guckt oder in 30 und sagt, naja, der Dirk, der war ganz schön unseriös, der hat gar nicht seine LinkedIn-Postings selber gemacht, sondern hat sie mit KI gemacht, ne? Also darum geht es ja am Ende auch.
Ja, das ist wahnsinnig schwierig. Wir werden demnächst, was demnächst, mit demnächst meine ich jetzt, es geht jetzt, gibt jetzt schon die Möglichkeit, so einen Co-Piloten zu haben, ja, bei dir. Also einen KI-Co-Piloten, dem sagst du, mach mal bitte das Post LinkedIn fertig und schneid mir ein Bild zu, dass es auch passt, und dann postest du das auch direkt. So, das kannst du heute schon machen, ist überhaupt gar kein Problem. Und wenn du als Mensch nicht mehr drüber gibst, dann gibst du eine ganze Menge Verantwortung, eine ganze Menge Kontrolle ab. Und dazu bin ich zum Beispiel jetzt noch gar nicht bereit. Ja, das kann vielleicht irgendwann mal kommen. Ich weiß es nicht, das wäre dann quasi die nächste Generation der KIs. Da ist es dann nicht mehr das Zeitalter des Co-Piloten, das Zeitalter der Symbiose, wo halt einfache Aufgaben abgegeben werden. Aber das finde ich auch wirklich schwierig, ja. Hast du dir mal Folgendes überlegt? Wo wollen wir denn KI überhaupt wirklich haben, ja? Also jetzt nehmen wir mal an, wenn du heute mit autonomen Fahrzeugen kannst du so ein Formel-1-Rennen machen ohne Probleme, und die Dinger sind sackschnell und fahren super schnell. Da sitzt keiner mehr drin, das ist eine KI. Ja, aber möchte ich das wirklich sehen? Also ich nicht. Das sind so, übrigens lustigerweise in diesem Podcast hat er genau über solche Sachen gesprochen, hat gesagt, wir müssen uns wirklich drüber im Klaren werden, was soll KI-freie Zone werden, wo wollen wir Sachen drin haben, wie wollen wir das nutzen, wie wollen wir es verantwortlich nutzen. Das war wirklich sehr spannend.
Ich habe auch letztens noch gedacht, dass es ja, jetzt muss ich mal überlegen, wer hat jetzt Gebühren eingeführt? War das Facebook ohne Werbung? Ich glaube ja, ne? Ich glaube, das Meta-Konzern möchte jetzt ein Gebührenmodell einrichten, dass man in seiner Timeline keine Werbung mehr kriegt. Und dafür musst du als Nutzer zahlen. Und ich habe in dem Moment gedacht, naja, das ist jetzt nur die Vorbereitung darauf, weil du musst ja KI-Posts eigentlich markieren. Und dann wird es bald auch ein Geschäftsmodell dafür geben, dass es genug Menschen gibt, die sagen, ich möchte gerne alles, ich möchte aber nur alles Menschliche in meiner Timeline sehen, sondern nichts mit KI. Und dann kriegst du einen Filter, wofür du Geld bezahlst, dass das ganze KI-Zeug daraus kommt. Und dann sind wir wieder bei dem Aspekt, dass es genug Menschen in der Gesellschaft geben wird, die sagen, in diesem Aspekt der Timeline bei Facebook, wo ich über andere Menschen was erfahren will, will ich keine KI, Formel 1, keine KI und was weiß ich, keine KI.
Ja, das kann durchaus
Ja,
passieren, aber
das kann bei
wir
durchaus passieren.
laufen da einfach irgendwo rein in eine Sache, von der wir gar nicht genau wissen, wie wir damit umgehen sollen. Und diese Achtsamkeit, ne, auf diese Themen, die haben wir im Moment überhaupt noch gar nicht. Leider.
Ich glaube aber auch, dass es sehr abhängig von der wirtschaftlichen Geschichte ist, ne? Also gerade wenn die Großen, die das meiste Geld haben, und teilweise jetzt in der Politik auch was zu sagen haben, auch ein bisschen mehr zu sagen haben. Da wird es ein bisschen davon abhängig sein, dass die immer ihr Geschäftsmodell draufsetzen können in irgendeiner Form und müssen, weil sie immer mehr Geld verdienen wollen. Und das können sie eigentlich nur, wenn sie jetzt zum Beispiel die gesellschaftlichen Interessen mit einem Produkt treffen. Anders geht's ja nicht. Sonst ist das Geldverdienen ja nicht möglich.
Ja, zum Beispiel bei Google. Bei Google gibt es auch, in der Google-Suche gibt es auch ganz klare Richtlinien zum Thema, wann KI erlaubt ist und wann KI nicht erlaubt ist. Ich meine, Google hat selber ein KI-Modell und sagt deswegen natürlich nicht, KI sind gar nicht erlaubt. Google sagt, KI sind dann erlaubt, wenn sie sinnvoll eingesetzt werden. Aber wenn sie eingesetzt werden, um irgendwie 5000 Postings zu machen, auf einmal im Set Webseiten zu klauen oder für irgendwelche verbrecherischen Sachen, dann ist nicht verboten und dann werdet ihr abgestraft. Das sagt Google zum Beispiel. Ja, und klar schützen die eigenes Geschäftsmodell.
Übrigens sehr spannend. Ich glaube, Ich glaube, vor 2 oder 3 Jahren, wenn jemand gesagt hätte, die Google-Suchmaschine wird bald, was die Marktanteile angeht, in Gefahr geraten, hätte jeder gesagt, du bist bescheuert. Und jetzt kommt OpenAI und sagt, wir machen eine bessere Suchmaschine mit KI. Und ich glaube tatsächlich, dass sie Marktanteile von Google wegnehmen. Wie siehst du es?
Also ich hab die OpenAI-Suchmaschine schon ausprobiert. Das ist für mich zu ungewohnt. Ich mag das nicht in diesem Dialogfenster. Aber Google zieht nach. Es gibt eine ganz neue Suchmaschine, die heißt Learn Google. Nee, warte mal. Learning Google. Also ich müsste mal nachschauen, aber irgendwie so heißt sie. Die habe ich letztens gerade benutzt. Das ist dann nicht mehr eine Suchmaschine, sondern das ist eine Wissensvermittlungsmaschine. Du gehst rein und sagst, ich möchte das wissen. Und dann sagt Google, ach du, pass mal auf, könnte ich doch das interessieren und das und schau mal hier nach und hier erklären wir es. Du sagst, ich möchte es ein bisschen einfacher erklärt haben. So, also Google zieht danach. Und Google Suche wird auch KI oder es wird dann auch demnächst genauso werden wie OpenAI. Aber ich finde die Oberfläche irgendwie nicht gut für eine Suche. Mag ich nicht.
Aber wenn man jetzt wieder zu diesem Aspekt kommt, den wir am Anfang mal mit meiner VR-Brille hatten, naja, gebe ich jetzt mal kurz meinen Wohnzimmerpreis oder nicht, ne? Also diese ganzen Dinge, die da ja nur so schnell auf den Markt geschmissen werden, auch eben ohne Regulation, führt natürlich immer wieder dazu, dass du am Ende, wenn du es nutzen willst, gar nicht drum herum kommst, als Daten freizugeben. Du musst natürlich immer selber die Entscheidung treffen, aber ich hätte jetzt entweder die Möglichkeit gehabt zu sagen, ne, dann nutze ich die VR-Brille jetzt hier eben nicht an dieser Stelle, weil ich das nicht will. Aber das ist natürlich auch für ganz viel zukünftiges Zeug, was man gerne auch natürlich nutzen will. Also ich habe so das Gefühl, dass man eigentlich fast gar nicht die Möglichkeit hat, es genau zu schauen, was man möchte und was nicht und eine Entscheidung zu
machen. Ja gut, ich meine, es geht natürlich auch daran, dass wir halt mit amerikanischen Firmen zu tun haben, die einfach sagen, okay, das Zeug lief da auf amerikanischen Servern, wir sind eine amerikanische Firma, uns ist scheißegal, was der deutsche Datenschutz sagt, und wenn du da draufklickst, dann akzeptierst du es, basta. Ich möchte noch kurz einen anderen Aspekt. Auf der anderen Seite ist es so, dass zu viel Datenschutz auch dafür sorgen kann, dass natürlich Innovation unglaublich ausgebremst werden. Ja, also ich denke, da muss man schauen, dass man da irgendwie ein Mittelding findet, indem man solche Sachen zum Beispiel dann irgendwie in irgendeiner Form anonymisiert. Es gibt ja auch heute schon die Möglichkeiten, Daten so zu anonymisieren, dass sie nicht mehr einer Person zuzuordnen sind. Ja, und dann hätte ich zum Beispiel weniger Bauchweh, wenn dann meine Daten genutzt werden würden, um die KI-Modell zu trainieren. Wir wissen eh nicht genau, wie lange wir noch Daten haben überhaupt zum Trainieren. Überleg dir mal, es gibt Forscher, die sagen, 2028 gibt es quasi nicht mehr genug Daten, mit denen man KI-Modelle trainieren kann, weil halt bis dahin fast alles von der KI generiert wird.
Ich habe ja immer noch so ein bisschen eine Hoffnung, dass wir, also ich sag dir mal meinen Gedanken dazu, und das fände ich cool, wenn es das, vielleicht gibt es das auch schon, wobei ich es mir nicht vorstellen kann, weil das Geschäftsmodell nicht so geil dahinter ist für die Leute und da müssen die Leute für Geld ausgeben. Also am Ende geht es ja darum, ich würde natürlich, wenn ich jetzt selber was machen möchte, würde ich natürlich gerne jetzt unseren Podcast nehmen, die Themen nehmen, die wir jetzt besprochen haben, und würde gerne einer KI sagen, mach doch bitte mal für Jens und Dirk ganz viele Social Media Postings in der nächsten Zeit, wenn es passend ist und so, und sagt den Leuten auch, dass es KI-gestützt ist, kein Problem. Aber mir ist wichtig, dass es wirklich nur aus, also essentielles, nur aus unserem Gespräch herauskommt, also nichts außerhalb unseres Gespräches da eingebunden wird. Und wenn etwas eingebunden wird, dann bitte nur Dinge, die die grundsätzliche Meinung, die wir beiden geäußert haben, unterstützen, ohne es zu unserer Meinung zu machen. Was ich damit sagen will, ist, man schafft einen begrenzten Raum an Informationen und sagt der KI, bitte nutze nur diese Informationen in diesem begrenzten Raum. Und wenn du maximal was dazu nimmst aus anderen Dingen, dann bitte nur das, was die Meinung, die offensichtliche Meinung des Informationen generierst, also uns unterstützt. Und das fände ich rein theoretisch okay, glaube ich. Wie siehst du das?
Also du kannst heutzutage schon quasi deine eigene KI bauen. Das ist gar kein Problem. Du hast das LLM, das große Sprachmodell. Dann hast du einen Server und dann schickst du einfach Trainingsdaten rein. Der wird eine KI auf dich und auf das, was du machst, trainiert. Ich weiß zum Beispiel von einem großen Energiekonzern, Die haben eine eigene KI, also die haben halt im Prinzip ein großes Sprachmodell, dann haben sie dazu einen Webservice und haben das mit ihren eigenen Daten trainiert. Und immer wenn eine Pressemitteilung rausgeht oder irgendeine Kommunikation passiert, werden die Texte durch diese KI durchgejagt, damit das Wording stimmt, damit die Art und Weise stimmt, wie die kommunizieren. Und das gibt es jetzt schon. Das heißt also, das ist ohne Problem möglich, was du möchtest. Es ist halt brutal teuer im Moment und echt aufwendig.
Ich lehne mich jetzt mal sehr weit aus dem Fenster und sage, dass ein großer Teil unserer Gesellschaft sowieso schon überfordert ist mit allem, was im Moment so passiert, was Digitalisierung bringt, was alles Mögliche auch ins Leben reinkommt, womit die gar nicht klarkommen. Und es soll ja auch immer schneller werden. Und wenn wir dann den Aspekt reinnehmen, den wir jetzt so besprochen haben, hey, man muss natürlich auch ein bisschen gucken, was macht man, wie macht man es, wohin kann es führen, glaube ich, dass ein Großteil der Gesellschaft sich gar nicht darum kümmern wird. Also die werden einfach abblocken, die werden nicht über ihr Wohnzimmer nachdenken, sondern die werden auf Zustimmen klicken. Was glaubst du, könnte das in Zukunft für ein Problem bringen? Ich sehe so ein bisschen die Möglichkeit, dass wir diese gespaltene Gesellschaft noch mehr kriegen, dass die, die sich damit konfrontieren und die es einfach sagen, ja, ich bin eh überfordert, dass die noch weiter auseinandergehen.
Ja gut, ich meine, hast du schon mal einem zweijährigen Kind ein iPad gegeben? Ja, wenn du einem
Tatsächlich.
zweijährigen Kind ein iPad gibst, dann braucht das keine 10 Minuten und das Kind kann das iPad problemlos und in aller Gänze bedienen. Also je komplizierter die Technik wird, am Anfang ist Technik immer kompliziert, auch schwer zu bedienen. Ja, also Prompts mit ChatGPT zu machen, das ist echt eine Kunst, deswegen gibt es auch den Prompt Engineer. Es wird immer Leute geben, die Technik in der Tiefe beherrschen, und das sind die Leute, die natürlich am meisten Geld machen werden, auch in Zukunft. Dann wird aber auch darüber, und das ist dann der sozusagen die Ebene, die drüber kommt, es wird immer einfacher werden, diese KIs zielgerichtet zu benutzen, weil dann so eine Benutzerebene drüber kommt. Und da liegt natürlich auch eine ganz, ganz große Chance, damit man die Technologien wirklich jedem zugänglich macht. Und das sieht man zum Beispiel, also muss man dieses Learn Google anschauen, da gibt es Videos dazu. Das ist wirklich hammerhart, wie du da möglich Leuten die Möglichkeit gibst, wirklich zu lernen, in ihrer Sprache, in ihrem Tempo, so wie sie wollen. Das ist wirklich kinderleicht zu bedienen.
Ja, das ist dann
Trotzdem,
vielleicht
was
auch der positive Aspekt des Ganzen, ne? Also
Das ist
was
der positive
was
Aspekt, aber natürlich, was dahinter steckt, also die Daten werden abgezogen. Ist natürlich immer eine Frage, wer definiert, was du siehst und was du nicht siehst, was du sehen darfst, was du nicht sehen darfst. Das ist natürlich ein Problem, auch durchaus mit KI. Ja, dann, wenn du da nicht wirklich jedenfalls ein bisschen versuchst, hinterherzukommen, dann geht das so wie der Opa und der Videorekorder. Ja, da kommt der Enkel und muss immer einen Videorekorder einrichten oder neu programmieren, weil der Opa nicht klarkommt. Und dadurch, dass unsere Welt immer schneller, immer technischer wird der Opa in Kürze gar nichts mehr machen können, außer Roboterhunde streicheln oder Roboterkatzen streicheln im Altersheim. Das kann er machen.
Ja, das hat, ich glaube, Stephen Hawking hat das auch kurz vor seinem Tod mal gesagt, dass es entweder die Möglichkeit gibt, mitzugehen oder du wirst halt evolutionsmäßig aussterben. Also, so hat er das, glaube ich, beschrieben.
Also ich bin grundsätzlich optimistisch und sage, genauso wie das iPad eine Benutzeroberfläche ist, mit der du ganz viele tolle Sachen machen kannst, auch die Apps, wenn immer komfortabler, immer wunderbarer zu nutzen, wird das mit KI auch so. Die Leute, die es in der Tiefe beherrschen, die werden immer einen Wettbewerbsvorteil haben, die werden auch Kohle machen, da werden sich auch ganz neue Chancen ergeben. Das ist eine neue Goldgräberzeit, die KI-Zeit. Und die das nicht mitmachen wollen, die werden halt immer irgendwie hinten dran bleiben. Aber die werden nicht abgehängt werden, weil das ist aber ein großer Markt.
Ich bin so froh, dass es da einen Podcast auch gibt dazu, weil mit Check and Change haben wir ja im Grunde einen Podcast, wo wir die Änderungen, die es so im Leben gibt, mal uns kurz mal anschauen können mit dir zusammen, wenn man dir zuhört, Check, und dann eben zu überlegen, möchte ich da was ändern bei mir. Mit deinem Podcast, das sind ja auch solche Themen, die da bedient werden, ne?
Ganz genau. Ja, bei mir geht es jetzt eher um persönliche Transformation. Ich hab ja gesagt, dass es einfach immer schneller wird. KI und die Entwicklung, das ist brutal, wie schnell das geht. Das ist wirklich brutal. Und das versetzt Leute, gerade Unternehmer und auch mich persönlich, unglaublich in Stress. Du kannst aber gegen diesen Stress eigentlich nichts tun, weil du da einfach keinen Einfluss drauf hast, wie sich das alles verändert, sondern du kannst so deine Einstellung verändern zu den Dingen. Du kannst ein bisschen mehr meditieren, ein bisschen mehr spazieren gehen, auch mal das Handy abschalten, um dann so auch dich selber ein bisschen zu erden. Und darum geht es in meinem Podcast. Aber vielleicht werden wir in der zweiten Season auch ein bisschen mehr über KI sprechen. Man weiß es nicht. Müssen wir mal ausbaldowern.
Davon gehe ich aus. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr jetzt gerade sagt, hey, ich kann nur einen Podcast abonnieren, dann deabonniert meinen Podcast und nehmt deren sein, der ist besser. Der ist besser als dieser hier. Vielleicht könnt ihr mal machen. Check and Change müsst ihr einfach eingeben. Spotify, Apple und Co. Und ich glaube, da findet man überall, wo es Podcasts gibt. Jens, das war sehr spannend. Ich könnte mit dir ewig reden. Hoffentlich auch bald wieder persönlich. Würde mich freuen. Und liebe Hörer und Hörer, im Grunde war es das für heute. Danke, lieber Jens.
Dankeschön, Dirk.
Macht's gut. Bis dann. Ciao.
Wie komme ich an Reichweite im Internet und welche Verantwortung habe ich eigentlich als Influencer? Du weißt es nicht? Er schon. Dirk Hildebrandt ist Diplom-Medienwissenschaftler, Podcast-Profi und Buchautor. Und er zeigt dir, wie es geht in Lebenslang mit Cloud-Verwahrung über Haltbarkeit und Reichweite von Worten im Internet.